Okay, moin, hallo, das ist tatsächlich die Vorlesung Algebra 2, Sie sind richtig, Sie sind im richtigen Fall zur richtigen Zeit, aber heute ist alles anders, wir starten nämlich heute mit Musik. Der Grund ist natürlich, dass es die letzte Vorlesung vor Weihnachten ist und wir, ne, viele von uns kennen Sie, Imke, Luca aus den Übungen, Jonas Findeisen vom Fachschaftsrat und er ist übrigens auch schuld. Im Wesentlichen war das alles seine Idee. Aber Sie kennen mich jetzt ein bisschen, ne? Ich laufe an keiner Schnapsidee vorbei. Also haben wir uns gedacht, wir singen jetzt ein bisschen. Und so, dass es auch auf Video ist und auf der Aufnahme. Und ich hoffe, dass die Tonqualität einigermaßen in Ordnung ist. Liebe Videoleute, ich mache jetzt gleich das Karaoke-Version an bei YouTube. Ich habe ein bisschen Angst. Vorsichtshalber einmal kurz den Ton runterregeln vielleicht. Wir singen jetzt. Viel Spaß. Ein bisschen mehr zusammen noch zum Mittwoch.
In der Gruppentheorie gibt es viel Homomorphie. Ist der Kern bekannt, wird es elegant, wenn wir wissen, F ist surjektiv. In der Gruppentheorie. In der Gruppentheorie. Was gibt es für Untergruppen? Lasst uns nach Nomaden suchen. Vielleicht ist das schlau. Genau. Aber es sind so manche Gruppen. Oder zyklisch muss man gucken. Aber ich sei es toll. Jawohl. In der Gruppentheorie gibt es den Satz von Cauchy, der uns ganz schnell zeigt, was Lagrange-Spagat für die Primfaktoren der Ordnung gibt. In der Gruppentheorie, in der Gruppentheorie. Wo bleiben die Sylow-Sätze, ein paar unserer größten Schätze? Wo sind die nur hin? Wie viele P-Sylow-Gruppen sich wohl als normal entpuppen? Wie viele sind da?
Keine
Ahnung. Gruppentheorie sind Aktionen transitiv. Wenn der ganze Kram liegt in einer Bahn und es sonst
noch eine andere
gibt, in der Gruppentheorie. In der Gruppentheorie. Was ist mit der Bahnenlänge? Schlägt die über alle Stränge? Nein, die kriegt man fix mit Tricks. Nimm dir den Stabilisator, meistens den Zentralisator und den Index an.
Ich bin noch nicht so weit, ich muss noch rechnen.
Sieh
an!
In der Gruppentheorie gibt es einen Satz von Kelly. Zyklen sind so schön, Kelly hat's gesehen, wollte die Isomorphien verstehen. In der Gruppentheorie, in der Gruppentheorie.
Das war's! Vielen Dank für den Text und für die Idee. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Danke fürs
Mitsingen. Du wolltest dann ein Beweisfoto machen?
Ja. Das muss ich noch, kannst du das vielleicht von uns allen so ein Selfie? Entschuldigung, aber es gibt so einen Kollegen in einer anderen Fakultät, der mir nicht geglaubt hat, dass ich manchmal so aussehe und so Quatsch mache. Und ich habe gesagt, okay, ich kriege ein Beweisfoto.
Soll ich ein Beweisfoto?
Oder?
Yay! Ja. Von uns vielen vielleicht. Das ist ganz toll. Und dann schicke ich ihm das, dann wird sich sehr freuen, wenn er euch das nicht glauben.
Okay.
Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ich mir einfach schicken und dann wird sich mein Kollege sehr freuen. Gleich. Danke. Danke, ihr drei.
Viel Spaß noch in der Gruppentheorie.
Viel Spaß.
Dankeschön. Danke fürs Mitsingen. Bis später. Und dann kommen wir jetzt zum seriösen Teil. Ich werde das nicht mehr. Ich muss mir das nicht umschalten. Nein, und vor allem muss ich erzählen. So, Augenblick. Wir bauen kurz um. Das übrigens war diese Karaoke-Version von den gleichen, der auch die Karaoke-Version gemacht hat von O Tannenbaum bzw. O Vektorraum, das Jonas und ich ja auch schon gesungen haben. Manche von Ihnen haben es vielleicht über den Skalender gehört. Das war der gleiche. Ich finde immer ganz gute Karaoke-Version. So, wir werden gleich. Ne? All die ganzen Sätze kamen ja gerade vor. In Zukunft kann ich dann immer sagen, siehe Lied. Nächstes Mal wird es dann die Beweise aufgenommen. Jetzt, ups. Okay, da beschwert sich die Batterie, aber ich hoffe, das Mikro hält durch. Ups. Entschuldigung, ich hoffe, das war jetzt nicht so angenehm. Kurze Unterbrechung. So. Da ist das Mikro, das ist ja irgendwie jetzt gelöst. Alles andere ist wie immer. Das läuft auch schon und ich muss dann nur gleich umschalten auf die Tafel. Aber für den Moment bleibe ich hier so stehen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Es macht viel mehr Spaß zu singen und Quatsch zu machen, wenn auch wirklich ein paar Leute da sind und nicht alle das dann später auf dem Video angucken. Hm. Hallo, liebe Leute am Video. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hoffe, der Ton war irgendwie okay. Hm. Wir waren letztes Mal beim Satz von Pouchy, den haben wir schon bewiesen. Und wir haben es ja gerade gesungen. Es geht irgendwie darum, zu verstehen, wie man zumindest, teilweise Umkehrungen des Satzes von Lagrange bekommen kann. Der Satz von Lagrange sagt ja, dass wenn wir eine Untergruppe haben oder ein Element in der Gruppe, dass dann die Ordnung ein Teiler der Gruppenordnung ist. Umgekehrt wissen wir aber bei Teilern der Gruppenordnung nicht notwendigerweise, dass da irgendwas Passendes dazu in der Gruppe existiert mit dieser Ordnung. Und der Satz von Cauchy klärt jetzt die Lage für Primzahlen. Immer dann, wenn wir eine Primzahl haben, die Gruppenordnung teilt, dann finden wir in der Gruppe ein Element, das diese Ordnung hat. Und dann eben auch eine Untergruppe mit dieser Ordnung, nämlich einfach die, die von so einem Element erzeugt wird. Achso, ich habe vor, das weiter zu tragen und damit zu klingeln, es sei denn, es irritiert Sie oder mich so, dass. Aber es macht tatsächlich sehr viel Spaß und jedes Jahr denke ich, es fällt runter, aber nein, es hält. Der nächste Satz, der was über spezielle Teile der Gruppenordnung aussagt und darüber, dass dann da Untergruppen dazu existieren, ist der extrem bekannte, sehr berühmte, sehr wichtige Satz von Sylow. Wurde unabhängig auch von Capelli bewiesen. Capelli ist ein italienischer Mathematiker, der um die Zeit viel gemacht hat und der viel bewiesen hat, was dann auch andere bewiesen haben und was dann häufig mit deren Namen verknüpft ist und meistens nicht mit seinem. Ein bisschen was möchte ich dafür tun, dass sein Werk ein bisschen bekannter wird, deswegen erwähne ich an solchen Stellen. Und hier ist das, was da los ist in diesem Satz. Wir haben wie immer jetzt gerade eine endliche Gruppe G. Wir haben eine Primzahl klein p, die die Gruppenordnung teilt. Und ja, nicht notwendigerweise teilt, der Spezialfall ist hier drin, aber die Anwendung später ist häufig, dass wirklich die Gruppenordnung teilt. Und jetzt haben wir eine natürliche Zahl a oder a könnte auch 0 sein. Aber das Ganze soll so sein, dass p hoch a die größte Potenz der Primzahl p ist, die die Gruppenordnung teilt. Der Spezialfall, dass die Primzahl die Gruppenordnung nicht teilt, ist also jetzt der Fall a gleich 0. Und dann ist die größte Potenz halt p hoch 0, also 1. Der Fall ist damit abgedeckt. Und jetzt gelten ganz viele Sachen. Und ich lese einfach mal vor, was da steht und danach ordne ich das ein bisschen ein, was das eigentlich bedeutet. Die erste Aussage ist, dass es eine Untergruppe von g gibt der Ordnung p hoch a. Wenn wir also diesen besonderen Teil hernehmen, größte Potenz von P, die die Gruppenordnung teilt, dann gibt es dazu eine Untergruppe in dieser Ordnung. Dann steht in Teil B, dass alle Untergruppen von G, die diese Ordnung haben, in der Gruppe konjugiert sind. Was war das nochmal? Konjugiert zu sein bedeutete, dass es ein Gruppenelement gibt, nennen wir es klein g, was die eine solche Gruppe auf die andere abbildet bei Konjugation. Aha, das heißt, die gibt es nicht nur, die sind auch noch irgendwie besonders, die bilden alle unter Konjugation eine Bahn. So könnte man das ausdrücken in der Sprache der Gruppenwirkung. Immer dann, wenn wir eine P-Untergruppe von G haben, dann liegt die in so einer der Ordnung P hoch A. Die sind also in einem gewissen Sinne möglichst groß. Und man kann ihre Anzahl ausrechnen. Das steht in Teil D. Die Anzahl der Untergruppen dieser Ordnung ist nämlich der Index des Normalisators von einer. Und gleichzeitig ist diese Zahl auch noch kongruent zu 1 modulo p. Was das bedeutet, wissen wir jetzt gerade so, denn das haben wir diese Woche in der Algebra 1 gelernt. Da haben wir gesehen, was es heißt, kongruent zu sein modulo p. Nochmal in anderen Worten ausgedrückt, die Anzahl dieser Untergruppen minus 1 ist durch p teilbar. Und ich weise jetzt nochmal darauf hin, was das bedeutet. Fangen wir bei d an. Wir haben hier zwei Informationen über die Anzahl der Untergruppen dieser besonderen Ordnung. Die eine Information ist, dass die Anzahl der Index von irgendwas in G ist, also ein Teiler der Gruppenordnung. Erste Info. Zweite Info, die Anzahl minus 1 ist durch P teilbar. Wenn wir also später die Anzahl dieser Untergruppen bestimmen wollen, dann haben wir diese beiden Informationen, die können wir zusammen benutzen und das wird sehr stark einschränken in vielen Fällen, was da dann noch an Fragen kommt. Ja, und wir haben die Existenz von Untergruppen für eine bestimmte Ordnung, also für einen bestimmten Teiler der Gruppenordnung. Das heißt, wir sind schon wieder einen Schritt weiter, dabei zu verstehen, für welche Teiler wir eine Umkehrung des Satzes von Lagrange haben. Man kann das noch verstärken. Herzlich willkommen in der Gruppentheorie, falls Sie Lust haben, das später weiterzumachen. Da überlegen wir uns dann, dass man nicht nur für diese besonderen Potenzen von P solche Untergruppen findet, sondern für jede Potenz von P, die die Gruppenordnung teilt. Das heißt also, dass wir dann zusammenfassen können, auf der einen Seite ist Cauchy, auf der anderen Seite ist Düdorf, was ich gerade gesagt habe, ist dazwischen. Bei allen Primzahlpotenzen, die die Gruppenordnung teilen, findet man immer eine Untergruppe mit dieser Ordnung. Das ist also schon eine ziemlich krasse, ziemlich starke Aussage und das macht Primzahlpotenzen besonders. Das erklärt auch, warum es dann einfach Zweige der Gruppentheorie gibt, die sich ganz stark mit diesen besonderen Untergruppen beschäftigen. Ja, jetzt haben wir was zu beweisen, würde ich sagen. Ich schalte mal um an die Gitarre. Ja, noch nicht ganz. Ich habe ein bisschen Notation für Sie aufgesetzt hier, damit Sie da manche Sachen nicht mitschreiben müssen. Und wir zeigen, dass, ja, ich denke, sehr wesentlich ist Teil A. Und dann gibt es so ein paar andere Dinge, die wir teilweise auch so nebenbei mitbeweisen, da weise ich dann immer drauf hin. Aber A steht im Zentrum, die Existenz solcher Untergruppen. Dazu nehmen wir uns die Menge aller P-Untergruppen von G. P ist die kleine Primzahl, die wir auch in der Voraussetzung haben. Diese Menge ist sicherlich nicht leer, denn es gibt ja Untergruppen der Ordnung P hoch 0. Das heißt, es gibt immer P-Untergruppen. Die Menge der P-Untergruppen von G ist also nicht leer. Jetzt kann ich mir unter denen diejenigen rausnehmen, die bezüglich Inklusion maximal sind. Okay, ich habe hier also so eine nicht leere Menge von Untergruppen. Die kann ich jetzt teilweise anordnen bezüglich Inklusion. Und dann kann ich mir diejenigen anschauen, die bei dieser Anordnung möglichst groß sind, maximal sind. Heißt also, wenn wir später sowas hernehmen und damit arbeiten, dass es dann keine P-Gruppe gibt, in der so eine Untergruppe echt drin liegt. Die sind bezüglich Inklusion maximal unter den P-Gruppen. Das sind unsere Mengen Skript P und Skript M. Okay, Skript P ist nicht leer, habe ich gerade erklärt. Dann ist Skript M auch nicht leer, denn wenn da irgendwas ist, dann gibt es auch irgendwas, was bezüglich Inklusion maximal ist. Und jetzt können wir anfangen, mit diesen Mengen zu arbeiten. Und die Art und Weise, wie wir damit arbeiten wollen, ist Gruppenwirkung, und zwar per Konjugation. Wir fangen also damit an, dass wir uns überlegen, dass beim Konjugieren von Untergruppen die Ordnung der Untergruppen erhalten bleibt. So, woher kommt das? Ich habe jetzt also so eine Untergruppe, nennen wir sie U. Jetzt habe ich ein kleines Element G und ich bilde per Konjugation ab. Ich mache also sowas. Ab, dadurch entsteht dann diese neue Menge, könnte die gleiche sein, muss aber nicht. Und jetzt ist die Frage, was mit der Anzahl der Elemente passiert. Naja, Konjugation bewirkt ja einen Gruppenautomorphismus, also insbesondere eine bijektive Abbildung. Und das heißt, dass wenn ich jetzt irgendeine Untergruppe mir hernehme und mit Konjugation abbilde, dass dann die Anzahl der Elemente gleich bleiben muss. Ansonsten wäre es keine bijektive Abbildung. Es kann nichts dazukommen, es kann auch nichts weggehen. Das heißt also, dass die Ordnung von OG die gleiche ist wie die von O. Und das heißt, dass P-Gruppen auf P-Gruppen abgebildet werden und dass da nichts größer oder kleiner werden kann. Und das bedeutet, dass einerseits die Menge Skript P unter Konjugation invariant ist, ich kann aus der Menge der P-Gruppen nicht rausfliegen, und dass sogar die Menge Skript M auch noch per Konjugation invariant ist, denn ich kann, wenn ich einmal so eine Beziehung habe, maximal zu sein per Inklusion, dann kann das bei Konjugation nicht verloren gehen. Ansonsten könnte ich ja wieder zurückkonjugieren und hätte dann einen Widerspruch. Ich habe also quasi zwei Beziehungen, also zwei möglichst große Beziehungen, die erhalten bleiben. Das eine ist, möglichst groß zu sein mit der Eigenschaft, eine P-Gruppe zu sein, bezogen auf die Ordnung. Ordnung bleibt erhalten. Das andere ist, möglichst groß zu sein bezüglich Inklusion, und auch das bleibt erhalten. Bei der Inklusion schreibe ich auch das Argument nochmal hin, wir brauchen das alles nämlich später, teilweise mehrfach. Schauen wir mal, was mit der Inklusionsbeziehung ist. Also, wenn U eine Untergruppe von V ist, so ist auch U konjugiert mit G eine Untergruppe von V konjugiert mit G. Denn wenn man sich nochmal anguckt, da oben was passiert, alle kleinen U's liegen dann ja in V, und deswegen liegt die Menge dieser Elemente natürlich in V und G drin. In dem Moment, wo ich also hier eine echte Inklusion hätte, wenn also VP bezüglich Inklusion jetzt noch größer wäre, dann würde sich das durch Konjugation mit G-1 zurückübertragen hin. Dann wäre auch V echt größer als U bezüglich Inklusion. All das bleibt also erhalten. Schreibe ich mal dazu, genauso enthalten und ungleich. Und das liegt alles daran, dass Konjugation eine bijektive Abbildung bewirkt. Dann schauen wir mal weiter. Blablabla, alles erhalten, haben wir gerade geklärt, mit ganz vielen Details. Das heißt also, dass die Menge G auf Skript P und, wie ich gerade erklärt habe, sogar auf Skript M per Konjugation operiert. Jedes Gruppenelement bewirkt eine Permutation der Menge Skript P bzw. Skript M, bijektiv, weil Konjugation bijektiv ist. Und das verträgt sich mit der Wirkung innerhalb, also die Wirkung verträgt sich mit der Verknüpfung innerhalb der Gruppe, weil es Konjugation ist. Da haben wir ja schon geklärt, dass es eine Gruppenwirkung ist. Und was wir jetzt sehen, ist, dass Konjugation eine Gruppenwirkung ist, die wir ganz vielfältig einsetzen können. Die Gruppe wirkt auf sich selber, sie wirkt auf Normalteilern, sie wirkt auf irgendwelche interessanten Mengen von Untergruppen, sobald wir zeigen können, dass die unter Konjugation invariant sind. Jetzt haben wir das also. Ich habe gerade schon begründet, warum M bezüglich dieser Operation invariant ist. Da brauchten wir einfach nur dieses Argument mit der Inklusion. Das heißt, wir haben 1 schon gezeigt. Einverstanden? Möchte jemand, dass ich zum Beweis von 1 noch mehr aufschreibe, noch was Expliziteres? Ja?
Und was bedeutet
das invariant? Danke, das ist eine sehr gute Frage. Denn das Wort habe ich jetzt schon häufiger verwendet, aber wir haben nie formal in der Vorlesung definiert, was es heißt. Invariant zu bleiben bedeutet, dass man, wenn man abgebildet hat, danach immer noch in der gleichen Menge ist wie vorher. Ich schreibe also nochmal anders hin, was 1 bedeutet, Umformulierung von 1. Vielen Dank, das ist gut, das war Umformulierung von 1. Und dann wird auch noch klarer, warum wir das gerade schon bewiesen haben. Für alle Untergruppen U aus der Menge Skript M und alle G aus E bis auf U hoch E ein Element der gleichen Menge zu trennen. Und das könnte man als Definition von Invarianz nehmen. Das heißt, immer dann, ich mache das mal eben mündlich. Wir haben eine Gruppe G, die auf einer Menge Omega operiert. Das ist die allgemeinste Situation, in der ich das, glaube ich, definieren möchte. Dann würde ich sagen, dass eine Teilmenge Delta von Omega invariant ist unter dieser Gruppenwirkung genau dann, wenn gilt, dass für alle G aus G und für alle Delta aus Delta das Bild von Delta unter klein g auch wieder ein Delta wird. Das war sogar ein zusammenhängender Satz. Gut. Dann schauen wir, was in 2 steht. In 2 steht, Oh, da geht es um Fixpunkte, da müssen wir uns erinnern, was da nochmal los war. In 2 steht, dass wenn ich mir eine Untergruppe M schnappe aus der Menge Skript M und wenn ich dann die Konjugationswirkung angucke, dass dann M der einzige Fixpunkt ist bei dieser Wirkung. Okay. Hier passieren verschiedene Dinge. Also zunächst mal habe ich die große Wirkung von ganz G auf Skript M per Konjugation, das heißt, jedes kleine G aus G darf benutzt werden zum Konjugieren. Jetzt schränke ich das ein auf eine Untergruppe, das heißt, ich schaue nur Elemente der Untergruppe an und konjugiere mit denen. Das ist eine Einschränkung der Wirkung. Das heißt, wir machen jetzt den Beweis von 2 und klären erstmal, was da zu tun ist. Sei also M aus Skript M. Dann schränke ich jetzt erstmal die Konjugationswirkung ein. Das heißt also, dass ich jetzt nicht mehr gucke für alle Gruppenelemente G aus G, wie die per Konjugation die Elemente von Skript M bewegen, sondern ich schaue mir das nur noch an für Elemente, die aus der Untergruppe M kommen. Das ist einfach nur Einschränkung des Startraums quasi bei der Abbildung. Für alle X aus M bewirkt dann Konjugation mit X eine Permutation von Skript M. Oder in anderen Worten, dieses M wirkt selber auch per Konjugation auf der Menge Skript M. Und dann kann ich mich fragen, also kann ich halt übliches Operationszeug fragen, Bahnen, Stabilisatoren, bla bla bla, Fixpunkte, und das machen wir gleich. Was ist Ihre Frage?
Können wir einen anderen Buchstaben als M nehmen, weil ich kann kaum unterscheiden zwischen M und Skript M?
Können wir, aber dann würde ich abweichen von dem, was im Skript steht, und das ist dann vielleicht auch irritierend. Der Buchstabe kommt nicht mehr so oft vor, es kommt später andere. Und ich konzentriere mich jetzt, dass ich das eckige und das geschwungene M wirklich unterschiedlich schreibe. Sobald es einmal nicht klar ist, sofort nachfragen und dann mache ich es eckiger oder kurviger, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Ja, aber gut, dass Sie mich dafür sensibilisieren. Danke. Ja?
Das X-Kommt
aus welchem? Ah! Okay, sehen Sie? Da dachte ich jetzt, das sei kantig genug. Kantiges M, das ist auch super kantig. So. Und das andere, ich mache das geschwungene noch geschwungener. Dann. Das ist vielleicht die sicherere Wahl. Hier, das da hinten ist zum Beispiel so ein geschwungenes. So. Ich mache das jetzt wirklich so ganz übertrieben. Ich war bei Bahn und Fixpunkten und so gedöns. Wie war das nochmal bei einer Gruppenwirkung? Wenn ich ein kleines G habe und angucke, wie das auf einer Menge Omega wirkt, dann ist ein kleines Omega ein Fixpunkt davon, wenn es einfach nicht bewegt wird. So, jetzt habe ich hier Permutationen auf der Menge Skript M. Ein Fixpunkt zu sein bedeutet also, dass man ein Element aus der Menge Skript M ist, das per Konjugation nicht bewegt wird. Sprich, man wird normalisiert als Untergruppe. Das ist ja das, was es bedeutet, bei Konjugation nicht bewegt zu werden. Für eine Untergruppe. Alles klar. Wir behaupten hier in 2, dass die Untergruppe M selber der einzige Fixpunkt ist. Und dann sollten wir vielleicht erstmal klären, warum die Untergruppe M ein Fixpunkt ist, bevor wir gucken, warum es der einzige ist. Das heißt, die erste Teilbehauptung, ich nenne die mal 2a, ist, M ist ein Fixpunkt bei dieser Wirkung. Also das kantige M, M ist ein Fixpunkt bei dieser Wirkung. Naja, dazu muss ich doch einfach nur gucken, was passiert, wenn ich M konjugiere mit irgendwas, was aus M kommt. Hallo, Untergruppe? Da bleibt M als Untergruppe dann fest. Für alle X aus kantiges M ist kantiges M konjugiert mit X gleich M. Na? Da habe ich so einen kleinen Rutscher und jetzt sieht es kurvig aus, aber nein, es ist nicht kurvig, es ist kantig. Handgelenk, kannst du mal bitte konzentrieren? So. Und das liegt einfach daran, dass M eine Untergruppe ist. Also hier geht es um Untergruppe. Klar, denn konjugieren mit einem Element aus der Untergruppe ist ja dann einfach nur verknüpfen innerhalb der Untergruppe. Da kann es schief gehen. Jetzt haben wir also gezeigt, dass M überhaupt ein Fixpunkt ist. Und jetzt ist die Frage, warum es der einzige ist. Ja, dazu können wir uns ja mal einen hernehmen. Ich schau mal, wie ich den nennen wollte. U, das ist jetzt ein anderer Buchstabe. Nehmen wir mal an, dass U noch ein weiterer Fixpunkt ist. Angenommen, es sei U ungleich kantiges M, U aus Skrift M, ein Fixpunkt bei der Wirkung von M, von dem kantigen M. Und die Wirkung ist immer die Wirkung per Konjugation, das schreibe ich jetzt nicht mehr jedes Mal dazu. Wir können uns jetzt nochmal zu Fuß überlegen, was es heißt, ein Fixpunkt zu sein. Haben wir ja gerade auch schon benutzt. Ein Fixpunkt zu sein heißt, dass man der Konjugation nicht bewegt wird. Das heißt, man wird von allen Elementen aus kantigem M normalisiert. Für alle x aus dem kantigen M gilt dann, x liegt im Normalisator. Denn wir überlegen mal kurz, dass x im Normalisator von U liegt, heißt ja, U konjugiert mit x ist U. Oder in anderen Worten, wenn ich die Rechts- bzw. Linksnebenklasse von U bilde mit x, dann ist es jeweils die gleiche Menge. Aber das heißt, dass dann die Mengen kantiges m mal U und U mal kantiges m die gleichen sind. Und jetzt erinnern wir uns an Lemma 2 irgendwas, 2.2 glaube ich, wo stand, dass wenn das der Fall ist, dass dann das Produkt dieser beiden Untergruppen selber eine Untergruppe ist. Ah, okay, das schreibe ich jetzt alles hin. So, das gilt, das heißt, U mal x gleich x mal U. Und weil es für alle x aus M gilt, das steht hier, folgt daraus U mal kantiges M gleich M mal kantiges U. Kantig nicht rund. So. Und dann kommt das Lemma. Ich schreibe mal 2,2 und wenn sich niemand beschwert, gehe ich davon aus, dass das die richtige Nummer ist. Mit Lemma 2,2 ist dann U mal kantiges M eine Untergruppe von G. Und wir können uns auch was über die Ordnung überlegen. Genau, ich sehe schon. Sie denken, was ich denke. Das nächste Lemma, 2,3, sagt, dass man die Ordnung von U mal M ausrechnen kann, indem man die Ordnung von U mit der Ordnung von M multipliziert und dann durch die Ordnung des Durchschnitts teilt. Schreiben wir das dann auf. Lemma 2,3 sagt, durch die Ordnung von U geschnitten M. Und jetzt schauen wir uns diese ganzen Zahlen mal an. M kam irgendwann mal aus Skript M und alles, was da drin rumläuft, sind P-Gruppen. Also ist die Ordnung von M eine P-Potenz. Genauso die Ordnung von U. P-Potenz mal P-Potenz ergibt eine P-Potenz. Lagrange. U geschnitten M ist eine Untergruppe von U und von M. Der Satz von Lagrange sagt, dass dann die Ordnung davon ein Teiler ist. Teiler von P-Potenzen sind P-Potenzen. Z ist ein faktorieller Ring. Also teilen wir zwei P-Potenzen, also das Produkt davon, durch eine P-Potenz und die Frage ist jetzt, wie groß dieses ganze Gedöns ist. Ich behaupte ja, dass es so groß ist, dass da jetzt eine P-Gruppe entsteht, die größer ist, also die eine größere Ordnung hat, als U bzw. M. Die sind ja gleich. Ah, wissen wir das? Nein, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie per Inklusion so groß wie möglich sind. Sie müssen noch nicht gleich groß sein, das kommt erst später. Aber sie sind groß. So. Kann es sein, dass hier als P-Potenz die Ordnung von U rauskommt? Na, dann müsste sich das ja wegkürzen, das heißt, U geschnitten M müsste genauso groß sein wie M. Das geht aber nicht, M und U sind ja verschieden, das steht da. Der Durchschnitt ist also auf jeden Fall eine echt kleinere P-Potenz als die Ordnung von U bzw. die Ordnung von M. Das heißt, es kann sich nicht gegen eins von den beiden wegkürzen. Und das heißt, dass das, was hier rauskommt, echt größer ist als, jetzt können wir uns auch was aussuchen, ich suche mir mal die Ordnung von U aus. Echt größer als die Ordnung von U. Da, ich mache es mal so, die Ordnung von zugeschnitten M echt kleiner ist als die Ordnung von M. Und dann folgt das daraus. Das ist kleiner, das heißt, es kürzt sich nicht ganz weg, es bleibt noch die Potenz übrig und dann wird das größer als die Ordnung von M. Und jetzt kommt ein Widerspruch. Also, ich wiederhole nochmal, weil das so wichtig ist. Wir wollen später darauf hinaus, dass die Elemente, die wir uns hier die ganze Zeit angucken, die P-Gruppen sind, die möglichst groß sind bezüglich Inklusion. Wir wollen darauf hinaus, dass die auch so groß wie möglich sind bezogen auf ihre Größe, also ihre Ordnung. Aber das wissen wir noch nicht. Und theoretisch könnte es erstmal sein, dass da Gruppen rumlaufen, die alle bezogen auf die Inklusion so groß wie möglich sind im Land der P-Gruppen, die aber nicht gleich groß sind. Das könnte jetzt gerade theoretisch noch sein, wissen wir jetzt nicht. Ja.
Was bedeutet das, so groß wie möglich bezüglich der Inklusion zu sein, dass man quasi die größte Teilnahme nimmt oder die größte Untergruppe?
Es ist einfacher zu erklären, wie es schief geht. So, wenn ich jetzt zwei solche Leute habe, wenn sie U und V und beide sind P-Gruppen, wenn U echt enthalten ist in V, dann ist U nicht maximal bezüglich Inklusion. Denn es gibt eine noch größere, also bezogen auf die Inklusion, noch größere P-Untergruppe, die das enthält. Das heißt, so ist man nicht maximal. Und wenn ich jetzt bei allen P-Gruppen gucke, ob irgendeine davon V echt enthält und ich keine finde, dann ist V bezogen auf die Inklusion maximal im Land der P-Gruppe. Das ist gemeint. Ich weiß, man muss um die Ecke denken. Ich muss es auch jedes Mal. Ich versuche es nochmal. Okay, machen wir es anders, quasi konstruktiv. Das sind ja, wir haben eine endliche Gruppe, das sind alles endliche Mengen, die wir uns hier angucken. Ich habe hier also meine endliche Menge Skript P von P-Untergruppen. Alles, was ich über die weiß, ist, dass deren Ordnung jeweils eine P-Potenz ist. So, und jetzt sortiere ich die, so gut ich kann. Ich fange hier unten an, irgendwo da unten läuft die triviale Untergruppe rum, Ordnung P hoch 0. So, die ist offensichtlich ganz unten bei Inklusion und die liegt ja auch überall drin. Und jetzt gucke ich, gibt es noch Untergruppen, deren Ordnung eine P-Potenz ist, die mehr als ein Element enthalten? Falls ja, sortiere ich die jetzt auf die nächste Stufe, alle, die ich so finden kann. Und dann gucke ich, liegen die in einer noch größeren P-Untergruppe drin? Wenn ja, baue ich noch eine Stufe drüber. Wenn nicht, dann bleiben die da halt und darüber wird nichts mehr aufgebaut. Und so gehe ich nach und nach alle P-Untergruppen durch, bis ich irgendwann da lauter so Türmchen habe. Und dann gibt es welche, die sind ganz oben und da ist nichts mehr drüber. Und das sind die, die bezüglich Inklusion maximal sind.
Okay,
ist das besser?
Die größte,
die größte bezüglich Inklusion.
Ja.
Genau. Und theoretisch kann es sein, wir sehen später, dass es nicht passiert, aber theoretisch könnte es sein, dass ich hier unterschiedlich hohe Türmchen habe. Theoretisch könnte hier eine Untergruppe sein der Ordnung PO4, die in keiner Untergruppe der Ordnung PO5 oder größer drin liegt, aber irgendwo anders auf der Welt, also in unserer Gruppe auf der Welt, gibt es eine Untergruppe der Ordnung PO7. Könnte erstmal sein. Die andere liegt halt nur nicht in einer solchen drin, die hat irgendwie, ne, keine Ahnung, die Umgebung ist halt nicht so. Deshalb kann ich es nicht erklären. Aber das mit dem Aufbau, mit den Türmchen, hat es vielleicht nochmal ein bisschen verdeutlicht, oder? Gut, dann werde ich mir dieses Bild merken. Danke fürs Nachfragen. Irgendwo hier war meine Hand. Ja.
Also ich würde nur sagen, dass wenn wir beweisen, dass alle diese Gruppe sind in einer Inklusionskette sozusagen, dann ist einfach die größte Ordnung.
Weil nee. Nee.
Also wenn sie alle ineinander inklusieren.
Nee, also dass die alle ineinander liegen, das stimmt in der Regel nicht. Das ist ganz selten so. Es gibt nur bestimmte Typen von P-Gruppen, bei denen die Untergruppen so in einer Kette ineinander liegen. Ansonsten ist es immer so ein bisschen wild. Das ist einfach so. Gruppen sind so. Aber ich kann natürlich nach Inklusionen gucken. Und das war die Idee mit den Türmchen, dass ich quasi alle Inklusionen, die ich sehe, so durch Türmchen sichtbar mache und dann gucke ich, wo ich oben ankomme und wo nichts mehr drüber liegt. Das wäre so quasi die Idee. Aber das muss nicht heißen, dass alles in einem Turm übereinander gestapelt ist. Hauptsache, ich kenne alle Inklusionen und ich habe ein vollständiges Bild von den Türmchen. Und dann gucke ich, was liegt oben und das sind meine maximalen Leute, das ist Skript F. Ja? Hilft das ein bisschen bei der Vorstellung? Skript P ist der ganze Baukasten, Skript M ist die obere Lage. Wo waren wir? Ich hab's vergessen.
Ich weiß nur noch, ich habe hier hinten irgendwie, genau, eine P-Gruppe. Ich wollte argumentieren, dass wir jetzt eine P-Gruppe gefunden haben, die bezüglich Inklusion zu groß wird. Und das schauen wir uns jetzt mal näher an. U mal M ist eine P-Gruppe und die Ordnung ist echt größer als die von U. Das haben wir gerade herausgearbeitet. Das bedeutet aber, dass es Elemente geben muss in U mal M, die nicht in U liegen. Ansonsten könnte ich ja nicht mehr Elemente haben, also keine größere Ordnung kreieren. Und das bedeutet, dass wir daraus schlussfolgern können, dass U mal M bezüglich Inklusion echt größer ist als U. Und dabei benutze ich, dass U eine Teilmenge davon ist. Ansonsten müsste ich das nicht. Aber U ist eine Teilmenge davon und deswegen geht das. Da U eine Teilmenge von U mal M ist, bedeutet das, dass U mal M bezüglich Inklusion echt größer ist als U. Widerspruch. Und der Widerspruch kommt daher, dass es eine P-Gruppe ist, das heißt, die liegt im Skript P. Und U war aus Skript M, also bezüglich Inklusion möglichst groß. Dann kann ich nicht was finden, was auch eine P-Gruppe ist und bezüglich Inklusion groß funktioniert. Widerspruch, U mal M ist eine P-Gruppe und U ein maximales Moment. Und Sie sehen jetzt, dass ich das gleiche Argument auch mit M hätte machen können. U und M waren ja beide möglichst groß per Inklusion. Und ich hätte das jetzt auch umkehren können und sagen können, ich mache den Größenvergleich nicht mit U, sondern mit M. Das war an dieser Stelle egal. Das geht für beide Untergruppen. Wichtig ist, dass das Produkt überhaupt eine Untergruppe ist und dass wir über die Ordnung was sagen können. Das haben wir da reingesteckt. Und woher kam das jetzt eigentlich, das Problem? Na, das Problem kam genau daher. In dem Moment, wo das hier keine Untergruppe ist, können wir ja nicht so argumentieren. Und eine Untergruppe ist es deshalb, weil wir angenommen haben, dass alle Elemente aus M im Normalisator von U liegen. Das heißt, das darf nicht passieren. Und das heißt, es kann nicht sein, dass wir noch einen zweiten Fixpunkt haben. Das ist der Widerspruch. Also ist M wirklich der Einzige und das ist das, was in 2 steht. Wir haben 2 Teile. Okay, durchatmen. Das war, glaube ich, der anstrengendste Teil, weil man so sich dran gewöhnen muss an diese Größengeschichten und an die Wirkung per Konjugation. Alles, was jetzt kommt, das sind so ähnliche oder einfachere Argumente. Jetzt haben wir im Prinzip gesehen, worum es geht. Dann kommt jetzt der nächste Schritt. Ich schaue mir jetzt innerhalb von Skript M eine Teilmenge an Skript N, die unter Konjugation invariant sein soll. Wir haben vorhin geklärt, was das heißt. Das heißt, wenn ich ein Element aus Skript N hernehme und mit irgendwas in G konjugiere, dann lande ich wieder in Skript N. So, wir werden uns überlegen, unter was für Umständen das überhaupt geht. Fangen also jetzt mit so einem Skript N an. Und dann gucke ich mal, was wir dann zeigen wollen. Genau, da kommt gleich eine Aussage. Moment. Wo ist denn Stern? Ich habe hier irgendwas mit Stern markiert. Ich brauche einen kleinen Moment. Ah, jetzt sehe ich den Fehler. Das ist nicht Stern. Ich puzzle mir das gleich live zusammen. Ich fange an mit dieser Menge Skript N, so wie es da steht. Nochmal, unter Konjugation invariant zu sein, heißt, wenn ich ein kleines G aus G hernehme und ein N aus Skript N, dann liegt N konjugiert mit G auch wieder in Skript N. So, und das steht ja auch nochmal. Dann möchte ich jetzt die nächste Aussage zeigen. Ich möchte nämlich zeigen, Skript N ist das gleiche wie Skript M. Das steht in 3, hier unten. Skript N ist die einzige genvariante Teilmenge von Skript M. Das heißt, dieses Skript N, was wir uns da hernehmen, ist keine echte Teilmenge, sondern es ist Skript N. Aber um das zu zeigen, nehmen wir an, dass es eben doch eine echte solche Teilmenge gäbe und kommen wieder zu einem Widerspruch. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber je mehr Gruppentheorie wir machen, je tiefer wir in die Theorie einsteigen, desto mehr Widerspruchsbeweise kommen.
Das ist so. Wenn man ernsthaft endliche Gruppen, vor allem endliche, da kenne ich das, Gruppentheorie macht, dann ist das das Leben. Man lebt quasi permanent in Gegenbeispielen und man argumentiert irgendwo rum in Situationen, die es in Wirklichkeit nicht gibt oder nicht geben sollte und arbeitet auf einen Widerspruch zu Leben, Leben im Nicht-Existenten. Beweis 3. Wir sind jetzt schon an der Stelle, dass wir annehmen, dass wir so eine Teilmenge n haben. Und wir können ja mal diese Teilmenge näher anschauen und annehmen, dass die nicht leer sei. Angenommen, Skript n sei ungleich Skript f. Dann ist ja insbesondere die Differenz, also Skript m ohne Skript n, nicht leer. Da liegt irgendwas drin. Dann ist also jetzt diese Menge, Skript m ohne Skript n, nicht leer. Und jetzt nehme ich mir etwas her, und zwar nehme ich mir ein h her aus Skript m. So, ich hoffe, man kann alle Buchstaben unterscheiden. Und hier kommt die Idee, damit Sie wissen, wo ich hin möchte. Die Idee ist, dass ich zwei aufeinanderfolgende Zahlen finden möchte, die beide durch die Primzahl p teilbar sind. Bekanntermaßen geht es nicht. P ist eine Primzahl, also mindestens zwei. Zwei aufeinanderfolgende natürliche Zahlen können nicht durch p teilbar sein. Wir basteln aber jetzt zwei solche Zahlen. Ist das nicht klar? Okay.
Es ist keine komische Wohnung.
Es ist komisch, ja, ja, aber das ist die Idee. Also, wenn Sie gleich das Argument sehen, dann werden Sie sehen, ach so, in Wirklichkeit geht es einfach nur darum, dass zwei aufeinanderfolgende Zahlen nicht durch p teilbar sind. Das ist die Essenz. Wie machen wir das? Wir fangen an mit so einem h aus Skript n. Und jetzt gucke ich mir die Wirkung an per Konjugation. Wir haben ja geklärt, dass alle Untergruppen von G auch per Konjugation wirken auf all diesem Zeug. Skript m ist invariant bei Konjugation, Skript n auch. Dann auch die Differenzmenge. Das heißt, wenn ich jetzt per Konjugation irgendwas mache, dann bin ich entweder innerhalb von Skript n und fliege auch nicht raus, oder ich bin in dieser Differenzmenge und da fliege ich auch nicht raus, wegen der Invarianz. Einverstanden. Das wende ich jetzt auch nach h. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wo ich, na, drei Möglichkeiten mindestens, wo ich hingucken kann. Ich kann die Konjugationswirkung von h auf Skript m angucken, also auf der ganzen Menge, oder nur auf Skript n, oder auf der Differenzmenge. Das sind die beiden Möglichkeiten. Aber da ist ein Unterschied. Und der Unterschied ist der. H kommt ja selber aus Skript n. Und wir haben vorhin festgehalten in Aussage 1, nein, 2, dass wenn wir so ein Element hernehmen und die Konjugationswirkung betrachten, dass es dann immer genau einen Fixpunkt gibt, nämlich das Element selber. Und das wende ich jetzt an auf H. Das heißt, ich nehme Punkt 2 und argumentiere mit H. H kommt aus Skript n, das ist eine Teilmenge von Skript m, hat jetzt genau einen Fixpunkt bei der Wirkung, nämlich sich selber, und das Element selber liegt in Skript n. Außerhalb davon kann es also keinen weiteren Fixpunkt geben. So kann ich also differenzieren, wie die Wirkung aussieht auf Skript n und auf der Differenzmenge. Auf der einen Menge gibt es einen Fixpunkt, und zwar genau einen, und den kennen wir, auf der anderen Menge gibt es keinen Fixpunkt. Und wir werden jetzt sehen, was das bedeutet. Mit 2 wissen wir, dass h der einzige Fixpunkt von h auf machen. Und jetzt kommen Gruppenoperationen und speziell Gruppenoperationen von P-Gruppen. Was war denn da nochmal los? Also was da los war, war folgendes. Wenn ich eine P-Gruppe habe, die auf irgendwas wirkt, dann kann ich ja gucken, was für Bahnen es gibt. Und Bahnlänge gleich Stabilisatorindex teilt immer die Gruppenordnung. Das heißt also, wenn eine P-Gruppe wirkt, dann weiß ich, dass die Bahnen als Länge immer 1 haben, Fixpunkte, oder eine größere Potenz von P und damit etwas, was durch P teilbar ist.
stand irgendwo. Ich kann gleich mal gucken, da war bestimmt irgendein Lemma oder irgendeine Nummer. Egal, jetzt möchte ich erstmal weiter argumentieren. Wir haben ja also jetzt diese beiden Situationen. Wir haben einmal die Wirkung von H auf Skript N und da gibt es diesen einen Fixpunkt, nämlich H. Das heißt, es gibt eine Bahn der Länge 1 und alle anderen Bahnen müssen durch P teilbare Länge haben. Also durch P teilbar mit Rest 1. Dann haben wir hier das, da gibt es keinen Fixpunkt, alle Bahnlängen müssen durch P teilbare Länge haben, also durch P teilbar ohne Rest. Ja? Okay, jetzt sehen wir also, was passiert. Jetzt haben wir das. Das ist das bedeutet. Das bedeutet, die Mächtigkeit von N ist, ich kann das jetzt ja in Algebra 1 Sprache machen, also in Kongruenzsprache, die Mächtigkeit von N ist Kongruenz zu 1 mal P und die Mächtigkeit der Differenzmenge ist durch P teilbar. Die wirkt dann auch auf dieser Menge per Konjugation. Also machen wir jetzt weiter, das ist durch P teilbar. Sei jetzt. Oh, jetzt dürfen Sie sich einen Buchstaben wünschen. Ich nehme jetzt nicht kantiges M, sondern ich nehme was anderes. Welchen Buchstaben wünschen Sie sich? Kein M? V. Ich sehe ein V und ich höre ein L. Ich finde beides gut. Ich nehme ein V. Sei jetzt V. Was war das noch? Diese Show, wo man irgendwie Vokale und Konsonanten und so kaufen konnte? Es gab doch noch so. Ich kaufe ein V. Sei jetzt V aus Skript M ohne Skript N. Dann wirkt V per Konjugation auf dieser Menge und hat da einen Fixpunkt, nämlich V, weil V ja da drin liegt. Für Skript N. Denn V ist ja auch eine P-Gruppe. Das heißt, jetzt muss hier plötzlich stimmen, dass die Anzahl der Elemente minus 1 durch P teilbar ist. Ein Fixpunkt, also eine Bahn der Länge 1, alle anderen Bahnen haben durch P teilbar. Und so kommen wir zu einer Zahl, die gleichzeitig durch P teilbar ist und nicht durch P teilbar. Und ich sollte wirklich mal dieses Lemma nachliefern, wo das mit den Bahnlängen steht. Meine Notizen behaupten 3,15. Okay, wo sind wir? Wir haben angenommen, dass es eine echte genvariante Teilmenge gibt von Skript N. Und dann haben wir ausgespielt, dass diese Menge, dass alles, was da drin liegt, eben auch per Konjugation wirkt und dass man sich dann die Bahnlängen angucken kann. Diese Bahnlängen sind P-Potenzen, schlimmstenfalls sind sie 1, aber die Bahnlänge 1 kann immer nur genau einmal vorkommen, weil wir nur einen Fixpunkt haben. Und jetzt haben wir gesehen, in dem einen Fall hier, wo wir mit H argumentiert haben, kam raus, dass wir auf Skript M ohne Skript M keinen Fixpunkt haben und deswegen ist die Mächtigkeit durch P teilbar. Aber man kann das gleiche Argument auch mit etwas machen, was aus dieser Menge kommt. Und dann sehen wir, dass es da einen Fixpunkt gibt und dass deswegen die Mächtigkeit kongruent zu 1 ist von P. Beides gleichzeitig geht nicht. Ansonsten wären zwei aufeinanderfolgende Zahlen durch P. Widerspruch. Der Widerspruch kommt daher, also ich möchte kurz feiern, dass wir hier Gruppenwirkung und P-Gruppengedöns benutzt haben. Massiv. Und der Widerspruch kommt von welcher Annahme? Schauen wir mal.
Hier haben wir uns immer nur Dinge hergenommen, die da waren. Wir haben verwendet, dass diese Menge nicht leer ist. Deswegen ging das Argument da unten. Das heißt, in Wirklichkeit muss die doch leer sein. Das heißt, diese Annahme hier am Anfang ist falsch. N und M sind gleich. Die einzige bei Konjugation invariante Teilmenge von Skript M ist Skript M selber. Oder in anderen Worten, das ist einfach eine Bahn unter der Wirkung von G. Aha. Wir haben jetzt schon was gelernt. Das ist nicht genau das, was im Satz steht, aber es wird gleich das, was im Satz steht. Wir haben gelernt, dass alle bezüglich Inklusion maximalen P-Untergruppen von G per Konjugation aufeinander abgebildet werden können. Die liegen alle in einer Bahn bezüglich Konjugation. Und das ist ja fast das, was wir zeigen wollen. Wenn wir doch mal gucken, was in B steht. In B steht, alle Untergruppen irgendeiner Ordnung sind konjugiert. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch zeigen, dass die Untergruppen, die wir uns hier die ganze Zeit angucken, diese Ordnung haben. Das kommt gleich nebenbei raus. So, wir haben also schon ganz viel geschafft. Und das, was ich gerade gesagt habe, das ist das, was hier bei 3 unter insbesondere steht. Und wir gucken gleich mal, warum das so ist. Ich muss vorher ein bisschen wischen. Sie sehen aber schon, dass wir jetzt beim Beweis diese Sätze auf der Zielgeraden sind. Ganz gleich geschafft. Tschüss. Achso, Sie gehen nur kurz. Aber Sie gehen nur. Tschüss. Schöne Feiertage. Okay, ich habe gerade schon gesagt, dass in Skript M die Leute jetzt alle konjugiert sind. Ganz am Anfang haben wir besprochen, dass Konjugation die Ordnung von Untergruppen erhält. Deswegen können wir das jetzt hier anwenden und sehen, alle Elemente von Skript M haben die gleiche Ordnung. Es reicht also, wenn wir zeigen, dass eins davon Ordnung P um A hat. Dann haben wir erstens die Existenz solcher Untergruppen, also A, und zweitens auch sofort diese Konjugiertheitsaussage, die in C steht, in B steht, und weil wir ja angefangen haben mit Maximalität bezüglich Inklusion, kriegen wir auch sofort Aussage C geschenkt. Ich muss jetzt also wirklich nur noch zeigen, dass die Leute aus M, Skript M, Ordnung P auf A haben. Dann sind A, B und C erledigt. Und den Rest kriegen wir dann. Wir zeigen also jetzt A, B und C quasi gleichzeitig, indem wir beweisen, dass die Elemente aus Skript M genau Ordnung P auf A haben. Gut, warum das dann alles folgt, habe ich daran gesagt. Dann schauen wir jetzt. Und wieder ist es ein Teilbarkeitsargument und ich skizziere mal hier kurz, wie die Idee sein wird. Kleiner Schmierzettel. Wenn wir uns ein Element U hernehmen aus M, dann ist es eine Untergruppe von G und mit dem Satz von Lagrange ist dann die Ordnung von G das gleiche wie die Ordnung von U mal Index von U in G. Und daraus, ich schreibe jetzt was hin und dann sage ich, wie das daraus folgt. Ich möchte darauf hinaus, dass die Ordnung von G das gleiche ist wie Index des Normalisators von U in G mal Index von U im Normalisator von U in G mal Ordnung ups, von U. So, wie komme ich darauf? Zuerst habe ich den Index von U in G und die Ordnung von U, aber dann schiebe ich noch eine Untergruppe dazwischen, nämlich den Normalisator von U und benutze da Lagrange nochmal. So kommt das raus. So, und was ist jetzt die Idee? P hoch A war doch nach Voraussetzung die größte Potenz von P, die die Gruppenordnung teilt. Das heißt, auf der linken Seite sehe ich P hoch A als Teil. Stimmt's? Eindeutige Primfaktorzerlegung, bla bla bla. So, P hoch A steckt da irgendwie drin. Jetzt habe ich das geschrieben als Produkt von 3 Zahlen.
Und was ich gerne sehen möchte, ist, dass P hoch A in Wirklichkeit die Ordnung von U ist. Z ist ein faktoreller Ring. Es reicht, wenn ich zeige, dass P hier nicht vorkommt und hier nicht vorkommt. Denn dann muss die volle P-Potenz hier unten in der Ordnung von U stecken. Das heißt also, dass das jetzt die Idee sein wird. Wir werden uns zusammen überlegen, dass das, was hier steht, nicht durch P-Timer ist und dass das, was hier steht, auch nicht durch P-Timer ist. Na, fertig. Gut, wie schaffen wir das? Dazu zeigen wir. Müssen wir das also noch irgendwie hinkriegen. So, was wissen wir denn schon? Wir wissen aufgrund von 3, dass die Wirkung von G per Konjugation auf der Menge Skript M transitiv ist. Die sind alle konjugiert, das heißt, wir haben genau eine Bahn. Und jetzt kommt Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Mit 3 und mit Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Ich habe vergessen, welche Nummer das war. Aber ich habe gesagt, ich werde es oft so abkürzen, Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Damit sehen wir, die Bahn ist jetzt ja die Menge Skript M, die Bahnlänge ist also die Mächtigkeit von M. So, das ist unsere Bahnlänge. Und der Stabilisatorindex, na gut, die große Gruppe ist G. Aber was ist der Stabilisator eines Punktes? Die Wirkung ist Konjugation. Und dann ist der Stabilisator eines Punktes einfach der Normalisator dieser Untergruppen. Also ist das der Normalisator von U. Aha, das geht gut, denn über diese Zahlen hier wollen wir was rausfinden. Und ich behaupte, dass man sofort sehen kann, dass P das nicht teilt. Denn wir haben ja vorhin geklärt, dass alle Elemente aus Skript M bei der Wirkung immer genau einen Fixpunkt haben. Das heißt, wir haben hier als Mächtigkeit 1 plus haufenweise Zeug, das durch P teilbar ist und was von den anderen Bahnen her. Haben wir vorhin schon benutzt. Aha, okay. Wir sehen das. Und diese Zahl ist nicht durch P teilbar. Weil, dann nehme ich jetzt einfach mal U selber, ich habe ja schon ein Element, weil U der einzige Fixpunkt sind die Bahnlängenpotenzen von P und wir haben nur eine Bahnlänge 1 und alles andere ist durch P teilbar, bla bla bla. Das heißt, die Anzahl der Elemente hier lässt beim Teilen durch P den Rest 1. Diese 1 gehört zu dem Fixpunkt. Okay, eine noch. Eine Zahl noch, die wir uns angucken müssen. Nämlich die. Angenommen, das sei eine durch P teilbare Zahl. Dann gucken wir doch mal, was passiert. Ich würde ja sagen, wir können ein bisschen geschickter argumentieren. Wir haben jetzt immer so Dinge gezählt und waren, aber ich möchte mehr Gruppentheorie machen. U ist doch eine Untergruppe vom eigenen Normalisator. Aber nicht nur das. U ist ein Normalteil am eigenen Normalisator. Weil ja gerade der Witz ist, dass die Elemente aus dem Normalisator von U normalisieren. Sonst wäre der Name echt blöd. Also haben wir eine Faktorgruppe. Wenn wir die Menge der Nebenklassen von U im Normalisator angucken, haben wir da nicht einfach nur so eine olle Menge von Nebenklassen, sondern wir haben da wirklich eine Faktorgruppe. Und bei Gruppen haben wir doch Informationen. In dem Moment, wo eine Primzahl die Ordnung einer Gruppe teilt, gibt es mit dem Satz von Cauchy ein Element dieser Ordnung. Na, das können wir doch jetzt benutzen. Angenommen, es sei der Index vom Normalisator von U im Normalisator von U durch P teilbar. Mit Cauchy besitzt dann die Faktorgruppe. Und ich habe gerade erklärt, warum das eine Gruppe ist.
besitzt de facto Europa normal gesagt auf dem Hoch. Monomu, ein Element der Ordnung G. Und das heißt, ich schreibe jetzt mal. Ich nehme mal eins her. Etwa. Wie sehen denn die Elemente hier aus? Na, das ist so eine Faktorgruppe. Die Elemente sind also Nebenklassen von U, bei denen die Vertreter aus dem Normalisator kommen. Dann kann ich jetzt mal irgendwas hinschreiben. U mal Y. U mal Y aus dem Normalisator von U kommt. Und ein Element der Ordnung P zu sein, heißt ja, dass man insbesondere nicht das triviale Element ist, also das neutrale Element in dieser Gruppe. Sonst hätte man ja Ordnung 1 und nicht Ordnung P. Deswegen darf der Vertreter, der hier steht, nicht aus U kommen, sonst wäre diese Nebenklasse ja das neutrale Element. Das heißt, Y kommt aus dem Normalisator von U und nicht aus U. Okay. Jetzt gucke ich mir doch mal die Gruppe an, die entsteht, wenn ich y ersetze durch das Erzeugnis davon. Y liegt im Normalisator von U. Das heißt, wenn ich ins Erzeugnis von y gucke und mir da irgendwas hernehme als Vertreter, dann ist immer egal, ob ich links oder rechts neben Klasse hinschreibe. Und deswegen ist U mal das Erzeugnis von y eine Gruppe. Und U ist da echt enthalten, denn wenn das nicht so wäre, wäre y aus U. Aber hier steht, dass es nicht so ist. Also ist U eine echte Untergruppe von U mal Erzeugnis von Y. Vorhin haben wir das Argument schon gemacht. Hier steht jetzt eine Gruppe, deren Ordnung können wir ausrechnen. Das ist die Ordnung von U mal die Ordnung von Erzeugnis von Y geteilt durch die Ordnung des Durchschnitts. Das ist eine P-Gruppe. Jetzt ist das so. Und das ist eine P-Gruppe mit Lemma 2, 3, Entschuldigung. Genau wie vorhin, gleiche Idee. Widerspruch. Warum ist es ein Widerspruch? Na, nehmen wir mal an, dass U wäre jetzt wirklich noch echt in so einer P-Gruppe enthalten, per Inklusion, also in einer größeren P-Gruppe. Dann würde es doch bedeuten, dass U selber nicht maximal ist bezüglich Inklusion mit der Eigenschaft, eine P-Gruppe zu sein. Aber wenn wir uns erinnern, woher U kam aus Skript M, das waren doch genau die maximalen Leute per Inklusion. Da gibt es nichts, was das U echt enthält und was eine P-Gruppe ist. Widerspruch. Das heißt, dieses Y gibt es nicht. Das heißt, die Ordnung dieser Faktorgruppe hier kann nicht durch P teilbar sein. Das heißt, dieser Index kann nicht durch P teilbar sein. Und deswegen haben wir erreicht, was wir wollten. Die komplette Potenz von P, die Größe, die die Gruppenordnung teilt, muss jetzt, weil sie hier nichts beitragen kann, komplett in der Ordnung von U stecken. Und U ist eine P-Gruppe, also ist die Ordnung von U genau P hoch A. Und ich möchte mich kurz freuen, denn nachdem wir ganz viel Wirkungskram gemacht haben, ganz viel Konjugation und Argumente damit, haben wir dann plötzlich doch eher allgemein mit Gruppenwirkung argumentiert und mit Bahnringen. Und jetzt am Ende plötzlich mit etwas, was quasi auch in Algebra 1 hätte passieren können. Da ging es dann plötzlich darum, wo irgendwelche Primzahlpotenzen drinstecken. Und das war der Satz von Süle. Jedenfalls im Prinzip. Wir haben A, B und C gemacht. Ich gucke nochmal kurz, wie ich D genau formuliert hatte. Das haben wir alles jetzt nebenbei mitbewiesen. In D steht, dass die Anzahl der Untergruppen der Ordnung P auf A genau der Index des Normalisators von einer ist. Das ist Bahnlänge der Stabilisatorindex. Hier steht es schon, man hat genau einen Fixpunkt, also ne, einerseits steht das hier, die Elemente im Skript M haben Ordnung P auf A, das haben wir jetzt geklärt, die sind alle zueinander konjugiert, das heißt, die Anzahl ist genau der Index des Stabilisators von einer, fertig. Die Anzahl ist kongruent zu 1 modulo P, weil wir vorhin geklärt haben, dass es bei der Wirkung genau einen Fixpunkt gibt, das ist also eine Bahn der Länge 1, alle anderen Bahnen haben durch P teilbare Längen. Alles steht da, Gesundheit. Alles haben wir bezahlt. Wir müssen nur noch zusammenfusseln, was es jetzt bedeutet, dass die Elemente aus Skript M genau die Untergruppen der Ordnung P hoch A sind. Und dann war es das. Ich schreibe noch einen Satz hin. Jetzt haben wir auch D gezeigt. Denn die Elemente von Skript M der Ordnung P hoch A, Entschuldigung, von G. G der Ordnung P hoch A. Ihre Anzahl. Mächtigkeit von Skript M ist genau. Es ist wie behauptet, das habe ich gesagt, Wahrnehmung der Stabilisatorindex, da oben steht's. Und die ist kongruent zu 1, Mod P, wegen der Aussage, ich muss noch mal gucken, wie die hieß, ich glaube, das war Aussage 2, dass man nämlich immer nur so genau einen Fixpunkt hat, genau, das war Aussage 2. Das war der Satz von Söder. Jetzt geht Gruppentheorie richtig los. Und um ein bisschen zu illustrieren, inwiefern Gruppentheorie jetzt richtig losgeht, möchte ich ein paar Anwendungsbeispiele mit Ihnen besprechen für den Satz von Söder. Und wir können jetzt ja mal so ein bisschen verhandeln. Ich würde sagen, ein richtiges Beispiel besprechen auf jeden Fall. Die ausführlicheren, die auch ein bisschen länger dauern und ein bisschen trickreicher sind, die können wir gut zum Wiedereinstieg im neuen Jahr benutzen, glaube ich. Aber vorher könnten wir auch so ein, zwei Babybeispiele machen, um erstmal reinzukommen. Wer möchte gerne, und das ist nicht abwertend gemeint, sondern im Sinne von, wer möchte so ein, zwei richtig kleine, niedliche Beispiele sehen, um erstmal reinzukommen und zu verstehen, was der Satz eigentlich soll? Wer möchte das sehen? Okay. Dann wische ich, dann machen wir ein, zwei Mini-Beispiele und dann eins von den erwachsenen Beispielen. Und die richtig erwachsenen Beispiele, die gönnen wir uns dann im Januar, wenn wir wieder ausgeruht sind und Energie haben. Und um uns wieder zu erinnern, was eigentlich los war. So, dann können Sie, während ich wische, überlegen, Sie kennen ja ein paar Gruppen, Sie dürfen Vorschläge machen, was für Gruppen wir uns angucken. Die dürfen ruhig klein sein, die Idee ist ja, dass wir uns erstmal aufgaben. Was für Gruppen möchten Sie gerne haben? Halte ich vor. Kleine, niedliche Gruppen, ja. Sim 5, ja, die ist schon verhältnismäßig erwachsen, ja. Kann man machen, bin ich sofort dabei. Möchte jemand vorher noch was Kleineres haben, noch eine kleinere Sim? Und wenn alle mit Sim 5 einverstanden sind, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja. Alt 3. Oh, das ist sehr niedlich. Das nehme ich. Also, erstes Beispiel. Alt 3. Alt 3 ist das Erzeugnis von einem 3-Zyklus, zum Beispiel 1, 2, 3. Die Ordnung dieser Gruppe ist 3. Das ist also selber eine P-Gruppe für die Primzahl P gleich 3. Und dann ist die ganze Gruppe ihre einzige, wie wir später sagen, 3-Süder-Untergruppe. Tatsächlich kann ich das schon mal zeigen, dann können wir dieses Wort einfach immer benutzen und ich muss es nicht umschiffen oder mich dafür entschuldigen. Das kommt hier direkt nach dem Satz. Südorf-Untergruppen, benannt nach Südorf, nachdem auch der Satz benannt ist, das sind diejenigen Untergruppen für eine Primzahl P, die man mit dazu sagen muss, die halt diese möglichst große P-Potenz als Ordnung haben. So, und jetzt kann ich bei der Alt 3 natürlich gucken, die Ordnung ist 3. Es gibt noch andere interessante Primzahlen auf der Welt, aber die sind für diese Gruppe nicht so interessant. Ich kann also durchaus nach 2 Südorf-Untergruppen fragen, dann gucke ich nach der größten Potenz von 2, die die Gruppenordnung teilt und merke, na schade, das ist 1, also 2 hoch 0. Das heißt, es gibt eine 2 Südorf-Untergruppe, aber das ist die triviale Untergruppe. Können wir mal hinschreiben? Die triviale Untergruppe ist die einzige 2 Südorf-Untergruppe, ich kürze es mal ab, von Alt 3. Das ist also wirklich, wirklich übersichtlich und auch so ein bisschen langweilig, wenn wir ehrlich sind. Aber wichtig ist es trotzdem mitzudenken, denn ein beliebter Fehler, den manche Studis machen, ist, dass sie dann sagen, dass es für gewisse Primzahlen keine Südorf-Untergruppen gibt. Und das ist falsch. Es gibt immer welche. Die sind halt nur nicht immer gleich interessant. Also, Richtlinie, wenn die Primzahl die Gruppenordnung nicht teilt, dann ist es eher unspannend. Es gibt die Südorf-Untergruppen trotzdem. Sie haben dann halt Ordnung 1. Und es gibt auch nur eine. Okay. Und wenn die Primzahl die Gruppenordnung teilt, dann wird es interessant.
Alt 1 ist selber die einzige 3. Schülerfunktagruppe von sich selbst. Das heißt, hier haben wir den Spezialfall, dass die ganze Gruppe selber eine P-Gruppe ist und dann passiert halt sowas. Möchte jemand im Kontrast die Sym 3 sehen, bevor wir zu Sym 5 gehen? Wer möchte Sym 3 sehen? Ja. Sym 3. Ist ein bisschen interessanter, weil die Ordnung zusammengesetzt ist und keine Primzahlpotenz. Hier haben wir jetzt also zwei interessante Primzahlen und sehr viele langweilige. Die langweiligen schreibe ich nicht hin. Zum Beispiel haben wir jetzt eine 5-Sylow-Untergruppe und die besteht nur aus dem Identitätselement. Aber für die Primzahlen 2 und 3 passieren interessante und unterschiedliche Dinge. Denn die einzige 3-Sylow-Untergruppe ist die Alt 3, die wir schon kennen. Aber für die Primzahl 2 gibt es mehrere. Ich schreibe das hin. Ich schlage vor, dass Sie sich das überlegen. Und dass Sie auch nochmal gucken, ob das denn mit dem Konjugiertsein stimmt. Denn dann behaupte ich ja, wenn ich jetzt sage, alle 2 Sylow-Untergruppen sind konjugiert, so wie es im Satz steht, und wenn ich dann hinschreibe, was diese Untergruppen sind, dann behaupte ich ja, dass die alle konjugiert sind. Und dann können Sie ja mal nachgucken, ob Sie das sehen. Hier haben wir Alt 3 ist die einzige 3 Sylow-Untergruppe von Sym 3. Und die Erzeugnisse der Transposition sind die 2 Sylow-Untergruppen. Das heißt auch, dass wir jetzt mal ein Beispiel gesehen haben, wo es mehrere Sylow-Untergruppen für die gleiche Primzahl gibt. Und da sehen wir dann schon, ne, die Welt der Gruppentheorie ist bunt. Mal gibt es nur eine, mal gibt es viele. Ja.
Gibt es nicht noch 3 hoch 0?
Nee, weil 3 hoch 0 nicht die größte Potenz von 3 ist, die Gruppenordnung teilt. Es gibt also Untergruppen der Ordnung 3 hoch 0, aber das sind keine 3 Sylow-Untergruppen, denn die sind zu klein. Die 3 Sylow-Untergruppen haben Ordnung 3 hoch in dem Fall 1, weil das die größte Potenz von 3 ist, die Gruppenordnung teilt. Das heißt, es ist wirklich immer wichtig, wenn man nach Sylow-Untergruppen gefragt wird, zu gucken, was ist die größte Potenz dieser Primzahl und nicht bei kleineren. Also diese Untergruppen sind auch interessant, aber es sind halt keine Sylow-Untergruppen. Sylow steht für so groß wie möglich. Vielen Dank für die Rückfrage. Dann kommt jetzt zum 5. Da haben wir mehr interessante Primzahlen. Als Ordnung haben wir hier 120. Und dann können wir mal eine Primfaktorzerlegung hinschreiben, um zu sehen, nach was für Untergruppen wir suchen. Das ist jetzt noch einigermaßen handhabbar. Oder sagen Sie mir mal die Primfaktorzerlegung. Müssen Sie in der Prüfung auch? Ja.
2 hoch 3 mal 3 mal 5.
Ja. Sieht gut aus. Jetzt wissen wir also, wonach wir suchen. Wenn wir jetzt konkret nach Sylow-Untergruppen suchen müssten, dann wüssten wir, bei 5 Sylow-Untergruppen suchen wir nach Sachen der Ordnung 5. Kennen wir Erzeugnisse von 5 Zyklen? 3 auch, Erzeugnisse von 3 Zyklen, alles klar. Bei der 2 ist interessant, da suchen wir jetzt nach Untergruppen der Ordnung 8. Und Sie können ja mal suchen und wenn Sie nicht so richtig fündig werden, sagen Sie Bescheid, dann macht eine Podcast-Folge. Aber wir haben jetzt hier eine kleine Lücke gefüllt, die wir unterwegs hatten, als wir nach Untergruppen gewisser Ordnungen gesucht haben. Da wussten wir noch nicht, dass wir für die 8 was haben. Da mussten wir uns das noch zu Fuß überlegen. Jetzt wissen wir das einfach. Da kommt Sylow um die Ecke und löst für uns dieses Problem. Ja,
ja, ich war deswegen auch so 5 genommen, weil wir hatten ja eine Übungsserie,
ja,
wo wir auch so 5 hatten und dann hatten wir verschiedene Ordnungen gegeben.
Ich erinnere mich.
Da stand dann auch 8 dabei.
Ich weiß.
Und wir haben sehr lange überlegt und sehr viel rumprobiert, ob es wirklich eine Wirkung von 8 gibt. Da haben wir dann schon bei der Nachlesen, ja, Sylow sagt, es gibt eine, aber wie sieht denn jetzt aus?
Und dann, ja. Ich weiß, ich war dabei.
Ja.
Und das war auch so eine Aufgabe, bei der ich gedacht habe, cool, die können wir später aufgreifen und sehen dann, dass solche Sätze wirklich dann später so Fragen beantworten. Da muss man eben nicht mehr zu Fuß gucken. Wenn es nur um die Existenz geht, kann man einfach sagen, habe ich schon gesagt. Ne? Ja. Konkret eine zu suchen, da kann ich total gerne noch näher darauf eingehen, wie man sowas machen kann. Ein bisschen kommt das in den Beispielen zum Satz von Sylow schon raus. Aber Sie können gerne, wenn Sie da mehr wissen wollen und die existierenden Podcast-Folgen da noch nicht genug Beispiele und Ideen liefern, mich bitten, da noch mehr zu machen. Denn das, also das macht einfach Spaß. Große Gruppe,
man soll irgendwas basteln und dann irgendwie los und mit verschiedenen Argumenten und was wissen Sie und was weiß ich, aber Sie halt noch nicht aus dieser Vorlesung und was kann man da machen. Und das hier war wirklich so ein Fall von Ordnung 8 ist interessant, denn man kann es zu Fuß rauspuzzeln und Sie hatten auch alles in der Vorlesung zu dem Zeitpunkt, was Sie brauchten, um Sie rauszupuzzeln, aber es ist viel mühsamer, als zu sagen, gibt es mit dem Satz von Jürgen. Klar. So. Wir wissen also jetzt, die 2 Südorf-Untergruppen haben Ordnung 8, die 3 Südorf-Untergruppen haben Ordnung 3, die 5 Südorf-Untergruppen haben Ordnung 5 und wie viele es jeweils gibt, da kann man jetzt natürlich irgendwie losgehen und sich die konkret angucken und irgendwie zählen, nach dem Motto, wie viele verschiedene 5-Typen kann ich basteln und wie viele davon liegen immer zusammen in einer Untergruppe und dann kann ich kombinatorisch mir irgendwie überlegen, wie viele 5-Südorf-Untergruppen es gibt. Das geht. Oder wir benutzen den Satz von Südorf. Ich mache jetzt mal nur für das Beispiel 5, also für die Anzahl der 5-Südorf-Untergruppen von G, wobei G jetzt die Summe 5 ist. Und ich erzähle nochmal in diesem Beispiel, wie Sie jetzt den Satz von Südorf benutzen können, denn gleich kommt noch ein Beispiel. Die Anzahl der 5-Südorf-Untergruppen ist auf der einen Seite ein Teiler der Gruppenordnung und auf der anderen Seite ist diese Anzahl minus 1 durch 5 Teiler. Einverstanden? Das steht im Satz von Südorf in Teil D. Wir wissen also, das teilt die Gruppenordnung. Und es ist kongruent zu 1, 5. Und wenn Sie jetzt mal die verschiedenen Teiler hier so durchgehen, der Witz ist, man kann auch mehr machen, die Anzahl teilt nicht nur G, sondern sie teilt sogar G geteilt durch die Ordnung von so einer Untergruppe, in dem Fall also 5. Das heißt, Sie müssen sich nicht alle Teiler von 120 angucken, es reicht, wenn Sie sich die Teiler von 120 durch 5 angucken. Also 2 und 3 mal 3, das ist 24, das ist deutlich übersichtlicher. Und wenn wir jetzt Teiler von 24 angucken und noch damit vergleichen, dass die Kongruenz zu 1 mod 5 sein sollen, dann ist es eine große Einschränkung. Mir fällt sowas ein wie die Zahl 1, die hat man immer. Die Zahl 6 kommt da auch noch vor. 2 mal 3 ist ein Teiler von 24 und ist Kongruenz zu 1 mod 5. Aber so sehen Sie jetzt, dass man es einschränken kann. Es kommen halt überhaupt nicht mehr so viele Teile in Frage, wie man am Anfang denkt, sondern es schränkt sich sehr schnell ganz vorbei. Das soll es gewesen sein zu dem Mini-Beispiel. Damit Sie sehen, was im Januar auf Sie zukommt, gucken wir uns da Beispiel 4.3 noch Teil A an. Einfach nur um so einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Denn das Spiel, das wir dann spielen, in den Übungsaufgaben und nachher auch in der Prüfung und so. Das Spiel, das wir spielen, ist, hier ist eine Gruppenordnung, machen Sie mal mit Südorf. Sagen Sie mir mal alles, was Sie wissen. Und das heißt, dass ich dann frage nach der Ordnung von Südorf-Untergruppen. Das ist das Spiel, das wir gerade gespielt haben. Und nach der Anzahl, das haben wir bisher nur angedeutet. Und in diesem Beispiel sehen wir jetzt, wie man sich der Frage nähern kann. So quasi als Fortsetzung von dem, was wir hier gemacht haben. Was sagt uns der Satz? Die Gruppenordnung ist hier eine 20. Also 2 Quadrat mal 5, die beiden interessanten Primzahlen sind 2 und 5. Die Ordnung der Südorf-Gruppen sehen wir dann auch sofort, nämlich 4 und 5. Und jetzt geht es um die Anzahl. Der Witz in diesem Beispiel ist nämlich, dass wir einen Normalteiler finden in G. Und das ist öfter mal so, dass man den Satz von Südorf benutzt, um einen Normalteiler zu finden. Und einen Normalteiler finde ich in dem Moment, wo ich eine Untergruppe finde, die sich bei Konjugation nicht bewegt. Und eine Möglichkeit, sowas zu finden, ist, eine Südorf-Gruppe zu finden für eine Primzahl, die alleine ist. Denn alle Südorf, also ne, so eine Südorf-Untergruppe bewegt sich ja bei Konjugation auf eine Untergruppe der gleichen Ordnung. Das heißt, wenn es nur eine gibt, dann kann die sich nicht wegbewegen und dann ist sie sofort ein Normalteiler. Insofern ist der Satz von Südorf ein total gut handhabbares und irgendwie kraftvolles Werkzeug, um Normalteiler zu finden. Und hier in diesem Beispiel A sehen wir, dass es manchmal in so ein paar Zeilen geht. Die Gruppenordnung ist 20. Wenn ich mir jetzt eine 5-Südorf-Untergruppe hernehme, dann sagt mir der Index des Normalisators, wie viele es gibt. Und der Index des Normalisators ist ein Teiler von 4. Gibt nicht so viele. 1, 2 und 4 in N jedenfalls. Und jetzt gucke ich, welche davon modulo 5 zu 1 kongruent sind. Denn das ist ja die andere Info, die wir haben. Und wenn ich diese beiden Infos zusammennehme, bleibt nur noch die Zahl 1 übrig. Und schwupp, haben wir innerhalb von 3 Zeilen einen Normalteiler gefunden, und zwar in jeder Gruppe der Ordnung 20. Wir haben hier überhaupt nichts benutzt.
Fortsetzung folgt. Ein bisschen komplizierter, mit ein bisschen mehr Argumentation im neuen Jahr, aber für den Moment würde ich sagen, reicht es vielleicht, um Sie einzustimmen. Danke fürs Kommen heute, kurz vor den Feiertagen. Ich wünsche Ihnen eine sehr gute Zeit. Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr. Kommen Sie bitte im Januar wieder, denn, naja, ist ja nicht selbstverständlich. Und ich freue mich immer sehr. Diese beiden Vorlesungen, Algebra 1 und Algebra 2 mit Ihnen, die machen mir sehr viel Spaß. Ich gehe immer mit richtig guter Laune hier raus. Vielen Dank dafür.